Ich möchte euch den Bibeltext für heute aus Jesaja 49, Vers 1 bis 6 vorlesen, nach der Lutherbibel. Höret mir zu, ganz gut, hören. Ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an, er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, bis die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde.
Wer schießt gerne Bogen und Pfeil? Ah, nur so wenige. Okay, ich dachte, da seien alle ganz begeisterte Pfeilbogenschießer. Nun, was hat jetzt ein Pfeil hier jetzt mit dem Gottesknechtslied zu tun? Wir sind ja im zweiten Gottesknechtslied. Und ist denn Jesus ein Pfeil oder was hat das damit zu tun? Dem gehen wir mal nach und schauen doch mal, wie das aussieht. Hört mir zu, ihr Meeresländer oder Inseln. Horcht auf, ihr Völker in der Ferne. Das ganze Lied beginnt so, dass wir aufgefordert werden, gut zuzuhören. Und interessant ist ja, vielleicht kennt ihr das auch, oder? Diesen Pfeil da, wenn man eine Message hat, die man schickt, oder? Und dann drückt man den Pfeil und dann geht die Message wie ein Pfeil, oder? Zum richtigen Ort, hoffentlich. Und wird dann auch hoffentlich gelesen, weil wir ja nur immer wichtige Messages versenden. Nun, Gott sagt uns jetzt, seid aufmerksam, hört gut zu. Und was mir hier auch gefällt, ich habe ja das letzte Mal gesagt, Jesaja hat ja alles in wunderbarer Poesie geschrieben. Und Jesaja war wirklich, man kann sagen, einer der besten Schriftsteller im Alten Testament. Also er hat sowohl in der Wortwahl als auch in der Ausdrucksweise und wie er auch die Poesie verwendet, war er ein wahrer Meister. Und das sehen wir auch hier sehr schön, diesen Parallelismus, das ist eigentlich sehr typisch. Eben, hört mir zu, horcht auf, oder? Da seht ihr. Und gleichzeitig sagt man dem auch, das ist ein synthetischer, also ein ergänzender Parallelismus. Das heißt, er sagt hier zuerst, ihr Meeresländer. Und das ist ja auch noch ein ganz interessantes hebräisches Wort. Das heißt, Iyim, und das bezieht sich eigentlich auf die Inseln. Und von Israel her betrachtet, eben auf die Inseln im Westen, bisschen im Norden. Und wo ist das? In Europa. Es bezieht sich auf Europa. Und was ja ganz spannend ist, wenn wir uns überlegen, das Evangelium, wo in den 2000 Jahren ist das Evangelium am besten aufgenommen worden und hatte wirklich eine verändernde, transformierende Wirkung? In welchem Kontinent? In Europa. Das ist ganz spannend. Und dann aber geht es weiter und eben ist jetzt synthetisch und man sagt eben auch klimaktisch, es geht jetzt noch weiter. Er sagt, horcht auf, ihr Völker in der Ferne. Also die ganze Welt soll jetzt aufmerksam sein. Es geht jetzt hier um etwas ganz Wichtiges. Und grundsätzlich dürfen wir das immer annehmen. Wenn wir die Bibel nehmen und die Bibel öffnen und lesen, dann sollen wir genau hinhören. Es ist das Wort Gottes. Gott selber, er, der alles erschaffen hat, der hier zu uns spricht. Und welches Vorrecht. Wir dürfen das heute in Händen halten. Und es wurde auch schon gesagt heute Morgen, diese Freiheit, die wir haben dürfen, immer noch hier, um das eben zu lesen. Übrigens noch interessant, Gott hat uns erschaffen mit zwei Ohren, aber nur einen Mund. Also das heißt, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht mehr zuhören und beim Reden wirklich nach Weisheit trachten. Schon im Mutterleib berief mich Jahweh. Von Mutterschoß an hat er meinen Namen genannt. Diese vier Gottesknechtslieder, die wir in Jesaja haben, sie sprechen prophetisch von Jesus. Sie zeigen auf ihn hin. Und diese Verse hier haben mich speziell berührt. Schon im Mutterleib berief mich Jahweh. Und wir wissen, dass die ganze Zeugung von Jesus Christus ja übernatürlich war. Weil der Vater von Jesus ist Gott selber. Und so lesen wir dann auch im Matthäus-Evangelium, als der Josef ja Maria verlassen wollte, da hat Gott einen Engel gesendet und der sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Also es ist von Mutterleib an. Ganz klar die Bestimmung, die Berufung. Das war übrigens auch wo noch der Fall? Er ist ihm vorangegangen als Herold, Johannes der Täufer, auch bei ihm, vom Mutterleib an, hat er diese Berufung. Und dann lesen wir, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Im Alten Testament haben wir viele Namen, die bereits für Jesus gegeben worden sind. Der bekannteste ist wahrscheinlich Immanuel. Jetzt ist es so, im Altertum, da hatten die Namen immer eine Bedeutung. Das ist bei uns heute ein bisschen weniger der Fall. Aber Immanuel, eben Gott mit uns. Das heißt, der Name zeigte immer auf etwas hin, entweder auf eine Eigenschaft einer Person oder eine Funktion eine Person oder ein Amt, eine Stellung von einer Person. Also der Name hatte immer etwas an Bedeutung und war eben wichtig. Nun, nebst vielen anderen Namen, die im Alten Testament bereits geoffenbart worden sind, ist der eigentliche Rufname, den er erhalten hatte bei der Beschneidung, noch nicht da. Der war noch nicht offenbar. Und das ist interessant hier. Vom Mutterschoß an hat er meinen Namen genannt, vorher nicht. Und das sehen wir, Jesus, dieser Name war vorher noch nicht geoffenbart worden, eben für unseren Herrn. Und jetzt wird auch gerade hier noch erklärt, was denn der bedeutet, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dieser Name Jesus, der geht ja zurück auf den hebräischen Namen Jeshua. Und dieser hebräische Name Jeshua, der war eigentlich noch vor der babylonischen Gefangenschaft, hieß der Jehoshua. Man hat dann das nachher wie ein bisschen abgekürzt. Und Jehoshua, so nannte sich übrigens den wir in der Bibel Josua haben. Und das heißt ganz klar Yahweh, also das kommt von Jehoshua, oder? Dass wir Yahweh, also Gott rettet. Oder Gott ist Retter, könnte man auch übersetzen. Also das heißt, dieser Name Jehoshua oder eben Jeshua bedeutet, Gott ist Retter, er wird retten. Und so ist eben dieser Name Jesus für uns dieser wunderbare, kostbare Name. Nun, wir sagen Jesus, weil ja wir eine Übersetzung haben, oder vom Griechischen her. Weil die Griechen, also wenn ihr mal mit Griechen zusammen sind, sagt mir mal bitte schmunzeln. Und dann werdet ihr feststellen, das können sie definitiv nicht, weil sie den Sch-Laut nicht haben. Und deshalb wurde eben aus Jeshua Jesu, aber sie sagen eben nicht ein A, oder, sondern sie haben immer noch ein S am Schluss. Eben zum Beispiel Mose, Moses. Als Beispiel. Oder? Und so haben sie halt Jesus gemacht, diesen S. Also, das hat mit dem zu tun. Aber wir dürfen Jesus sagen von ganzem Herzen und müssen da nicht irgendwie denken, ja, vielleicht ist es ein bisschen geistlicher, wenn wir jetzt Jeshua sagen. Also überhaupt nicht. Ja, da dürfen wir wirklich frei sein. Habt ihr uns festgestellt, da hat es auch wieder Pfeile drin, oder? Also dieser Pfeil, der wird uns ein bisschen verfolgen da heute Morgen. Pfeile geben Assoziationen, Beziehungen, oder? Schaffen Beziehungen. Oder? Ja, wer rettet zu Jeshua die Beziehung zu Jesus? Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert und versteckte mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und hat mich in seinem Köcher verwahrt. Wir haben das vorhin schön gesehen mit diesem Messer, oder? So scharf schneidet. Oder schneiden sollte. und Poesie, auch hier haben wir ja wieder diese Poesie. Oder ihr seht die Parallele. Wir haben das scharfe Schwert und den spitzen Pfeil. Nun, Poesie verwendet sehr viele Symbole. Ist eine Sprache, die im Normalfall auch, man sagt eben, eine dichte Sprache ist. Das heißt, kurz. Man beschreibt das nicht lange rundherum, sondern man arbeitet eben genau mit Redewendungen, mit Symbolen, mit Metaphern, um etwas auszudrücken. Und deshalb, wenn man ja ein Gedicht liest, dann muss man meistens noch ein bisschen verweilen, oder, in den einzelnen Zeilen und nachdenken. Okay, was wollte jetzt der Autor sagen? Was bedeutet jetzt dieses Symbol? Und so lade ich euch ein, eben bei diesen Texten dann eben ein bisschen zu verweilen und nachzudenken. Okay, da wird jetzt ein scharfes Schwert genommen und dieses Schwert ist ein Symbol. Und das wird in Bezug gesetzt zum Mund. Und natürlich kommt dann gerade Verse in den Sinn vom Neuen Testament. Und genau dieses Bild nimmt ja die Offenbarung wieder auf. Übrigens keine Klammerbemerkung. Also wer die Bibel nicht kennt und mit der Offenbarung beginnt, ist irgendwie am falschen Ende. Weil die Offenbarung könnt ihr nur verstehen, wenn ihr das Alte Testament ganz gut versteht und den Rest vom Neuen Testament. Weil über 300 Stellen oder in der Offenbarung sprechen Symbole oder Begebenheiten aus dem Alten Testament an. Aber das war eine kleine Klammerbemerkung. Nun, wir lesen hier, als Johannes diesen erhöhten Herrn gesehen hat im Kapitel 1, aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Oder dann später sah er im Kapitel 19, wenn Jesus wiederkommt, oder diese wunderbare Vision, die er hat, wo er mit Macht und Herrlichkeit, er wird wiederkommen, Jesus, vielleicht in gar nicht so ferner Zukunft. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage oder ihm das gerechte Gericht ausübe. Also wenn wir diese Stellen miteinander anschauen, werden wir feststellen, dieses Schwert ist ein Symbol für das Gericht. Und wir kennen ja dieses Symbol vom Gericht. Möcht ihr euch erinnern? Mit den verbundenen Augen, der Richter mit dem Schwert. Das ist ein Symbol. Und hier heißt es eben, dass letztendlich dieser Gottesknecht, er wird ein gerechtes Gericht bringen. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Oft fokussieren wir vielleicht fast zu fest nur auf das Heil. Das ist natürlich auch wichtig, oder? Die Liebe Gottes. Und lassen irgendwie die Heiligkeit und Gerechtigkeit außer Acht. Wir müssen eine gute Balance haben zwischen den beiden. Ganz wichtig, ein scharfes Schwert. Und dann das zweite Symbol, dieser spitze Pfeil. Wahrscheinlich ein bisschen spitzer als der hier. Er hat mich in seinem Köcher verwahrt, oder in einem Köcher. Kann man ja eben da diese Pfeile reinnehmen und hat die dann parat, oder wenn man sie braucht. Nun, es geht hier, ich denke jetzt mal, auch primär um Worte. Worte können ja eingesetzt werden, eben wie Waffen. Salomo hat das so ausgedrückt im Sprüche 25, ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil. So ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. Seht ihr diese Symbolik? Ein Hammer, oder? Zuschlagen. Schwert haben wir ja gesehen. Spitzer Pfeil. Wenn jemand ein falsches Zeugnis abgibt. Also man kann mit Worten viel Schaden anrichten. Man kann mit Worten andere verletzen, wie wenn man einen Pfeil abschießt. Jeremia klagte das so in den Klageliedern. Er, und er redet jetzt von Gott selber, spannte den Bogen und benutzte mich als Zielscheibe für seinen Pfeil. Stechende Schmerzen in meinen Nieren bereiteten mir die Pfeile aus seinem Köcher. Auch Hiob hatte geklagt vor Gott. Du hast mich zur Zielscheibe gemacht. Also wir sehen, diese Pfeile können ganz tief reingehen. Die Nieren sind ja auch ein Symbol für unser Innerstes. Unser innerstes Wesen, in unserem inneren Menschen. Es geht mir an die Nieren, oder? Kennen wir ja auch, oder? Dieses Sprichwort. Und er spricht hier, diese Gerichte, die da gekommen sind über Juda, das ist wie ein Pfeil in die Nieren rein. Das schmerzt. Nun, manchmal können eben Worte verletzen, wie ich das vorhin gesagt habe, wehtun. Und Gott lässt es manchmal auch zu, dass wir verletzt werden durch Worte. Aber wenn Gott das zulässt in deinem Leben, dann ist das nicht, um dir irgendwie einen Schaden zuzubringen, sondern er möchte damit etwas erreichen. Das ist ein Thema, das ist auch nicht ganz so einfach. Ich muss ganz ehrlich sein, ich suche auch nicht das Leiden. Also ich bin kein Masochist, oder? Versteht mich richtig. Aber Gott lässt manchmal Leiden zu, um damit etwas zu erreichen. Um uns zu erziehen. Um uns näher zu ihm zu bringen. Und so können manchmal solche Pfeile eben dazu dienen, uns weiterzubringen, Geist. Natürlich gibt es auch Pfeile, die der Feind auf uns abschießt und dann haben wir den Schutzschild des Glaubens und der Gerechtigkeit. Auch das ein Bild aus Epheser 6, das wir hier dann mitnehmen können. Nun, Worte eben können diese Wirkung haben. Auf der anderen Seite können aber Worte genau eine andere Wirkung haben, eben eine gute Wirkung, eine Wirkung des Heils, des Balsams oder eben der Belehrung. Und interessant, wenn wir jetzt das auch schauen, er machte mich zu einem spitzen Pfeil, hat mich in seinem Köcher verwahrt, dann ist eben die Gerichtsbotschaft eine Seite, aber eben die Heilsbotschaft, das war die andere Seite. Und wenn wir die Evangelien lesen von Jesus, ist ja beides da. Und letztendlich waren seine Worte so überwältigend, hatten eine solche Wirkung, dass, ich möchte euch vielleicht erinnern, oder? Man hat ja da diese Leute dann zu ihm gesendet und gesagt, holt ihn mal, oder? Wir wollen den eigentlich festnehmen. Und dann sagen sie, noch nie hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mensch redet. Die Menschen waren so überwältigt von den Worten Jesu. Noch nie hat jemand so geredet. In dieser Autorität. Nicht wie die Lehrer, wie die Rabbis, oder? Die Rabbis, die müde gesagt haben, ja, dieser Rabbi und der andere Rabbi hat gesagt, oder? Nein, Jesus hat von sich selber gesprochen in der eigenen Autorität. Seine Worte waren wie ein Pfeil, der wirklich getroffen hat. Er, und hier ist die Rede eben von Gott, dem Herrn, also Jahweh, sagte zu mir, also hier ist eigentlich Gott Vater, der zu seinem Sohn spricht, zum wahren Gottesknecht. Du bist mein Diener, eben mein Knecht. Und er spricht ihn mit Israel an. Israel, wisst ihr noch, was das bedeutet? Hat ja auch eine Bedeutung. Jakob hatte diesen Namen erhalten von Gott, oder? Israel, Gottes Kämpfer, oder? An dir zeige ich meine Herrlichkeit. Nun, wir kennen auch so einen Pfeil als Hinweisschild, oder? Hat auch schon gesehen, oder? So ein Hinweisschild. Und wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Jesu Christi ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist etwas Wunderbares. Johannes hat das so ausgedrückt. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der einzig Geborene vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Weisheit. Das ist im Johannes Kapitel 1. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Jünger waren mit Jesus gewandelt. Ungefähr 3 Jahre lang. Die Menschen rundherum, eben die Jesus nicht so genau kannten, die vielleicht ihre Vorurteile hatten, die eine falsche Messias-Vorstellung hatten, die hatten in Jesus nichts Besonderes gesehen. Die hatten etwas anderes erwartet. Weil Jesus hat seine Herrlichkeit wie verdeckt. Aber die, die ihn näher kannten, seine Worte hörten, sein Leben sahen, sahen auf einmal seine moralische Herrlichkeit. Das ist ein Mensch, der sagt nie etwas Falsches. Keine Lüge. Er konnte sagen, überführt mich einer Sünde. Wer von uns könnte das sagen? Niemand. Aber er schon. Diese moralische Herrlichkeit. Und dann hat er drei von seinen Jüngern seine wahre Herrlichkeit gezeigt. Wisst ihr noch wo? Am Berg der Verklärung, wie wir so schön sagen. Da waren sie, und auf einmal strahlte er, ganz weiß. Wunderbar, die waren völlig, kam gar nicht mehr raus. Der Petrus, der war ein bisschen verdutzt, sagte, okay, das ist noch gut, machen wir doch noch drei Hütten, weil da kam ja auch noch Elia dorthin und Mose. Und diese Herrlichkeit, die haben die Jünger gesehen. Und du und ich, wir dürfen diese Herrlichkeit im Wort Gottes sehen. Wir dürfen jetzt auch die Herrlichkeit sehen, dass er bereits jetzt im Himmel verherrlicht ist. Jesus ist im Himmel verherrlicht. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Herr über das ganze Universum. Und wir haben das Privileg, diese Herrlichkeit jetzt zu sehen. Er, der Knecht war, er, der sich erniedrigt hatte, bis zum Tiefsten. Er ist der Herrliche, der Wunderbare. Da sehen wir, wie Jesus seufzte. Ich aber dachte, vergeblich habe ich mich gemüht, umsonst nutzlos meine Kraft vertan. Das war ganz schwierig. Er hatte eine so wunderbare Botschaft. Er selber war der Herrliche. Und die meisten Leute, was haben sie gemacht mit seiner Botschaft? Abgelehnt. Ja, ich meine, wenn es natürlich darum ging, Brot zu erhalten, da waren alle da, oder? Da wollten sie ihn gerade zum König machen. Heilung, ja, sofort, da sind wir alle da, alle Schlangen gestanden, oder? Aber wenn es um das klare Wort ging, um Gerechtigkeit, um Glauben, da sah es auf ein bisschen anders aus. Und so lesen wir, dass er sich wunderte über ihren Unglauben. Und zwar in dem Dorf, wo er doch mehrheitlich aufgewachsen ist, in Nazareth. Er wunderte sich über den Unglauben. Und manchmal hat er sogar gesagt, bei denjenigen aus den Heiden hat er mehr Glauben gesehen, oder? Diese Frau mit dem Hündchen, oder? Könnt ihr mal noch nachlesen, oder? Diese phönizische Frau. Und einmal hat er sogar ausgerufen, oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, so hart hat ihn das getroffen, dass er das aus sich aus, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und das war ein Frust. Und ich glaube, wir kennen das auch. Also ich persönlich kenne das. Manchmal sage ich, Mensch, jetzt haben wir so viel getan, wir haben hier gesprochen, diese Aktivität gemacht und das noch und was ist die Frucht? Hier in dieser Schweiz, wo es so gut geht, das ist okay für dich, oder? Aber ich brauche Gott nicht und so weiter. Wir kennen alle diese Sprüche. Und da sind wir manchmal auch frustriert. Also ich wenigstens. Einfach frustriert über diesen Unglauben. Aber zu gutem Glück hört die Geschichte hier nicht auf. Er, und jetzt spricht wieder der Vater, es ist zu wenig, dass du nur mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen die Verschonten Israels. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Ha! Das ist ja etwas Wunderbares. Gottes Heilsplan hat genau ins Schwarze getroffen. Eben vorher hat es ausgesehen, alles nutzlos. Irgendwie alle Pfeile irgendwo oder? Aber nur nicht im Schwarzen. Und jetzt stellen wir fest, nein, es ist genau ins Schwarze, genau dort, wo es schien, es ist alles verloren am Kreuz. Dort hat Jesus Christus den Sieg errungen. Den Sieg über die Sünde, den Sieg über den Tod. Und das ist etwas Wunderbares. Etwas, das mich absolut fasziniert. Und Paulus drückt das so aus im 2. Korintherbrief. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, eben Jesus Christus, also Gott hat ihn, für uns zur Sünde gemacht. Dort am Kreuz. Damit wir, also du und ich, in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Nämlich durch den Glauben. Durch den Glauben dürfen wir jetzt gerecht sein vor Gott, Gott, der Vater, der Heilige, der dreimal Heilige. Und Gerechte kann dich jetzt anschauen und sagen, du bist gerecht. Du bist geliebt von mir. Du wirst die Ewigkeit in meiner Gegenwart verbringen. Weil dort am Kreuz, wo eben es schien, dass es eine Niederlage war, genau der Sieg war. Dort hat der Pfeil ins Schwarze getroffen. Und das ist etwas Wunderbares. Und deshalb ist dieses Gottesknechtslied so lieblich, weil es zeigt, Jesus war bereit, eben Knecht zu sein, Diener zu sein, bis zum Tiefsten. Und nicht nur ein Tod, den man sagen kann, okay, ein Tod durch standrechtliches Erschießen, gab es nicht, aber durch Köpfen, sondern ein Tod, der eben wirklich verbunden war mit Schmach, verbunden war mit etwas Schrecklichem. Am Kreuz zu sterben war das Schlimmste. Da war man ein Verfluchter. Und er hat sich für uns dort verfluchen lassen. Und diesen Fluch auf sich genommen. Und das ist etwas Wunderbares. Und so ist Jesus eben nicht nur, wie wir das lesen hier, für die Stämme Jakobs, das ist auch wieder eine Umschreibung für Israel oder eben die verschonten Israels. Also nicht nur für die Nation Israel gestorben, sondern er ist für alle Völker gestorben. Gott sei Dank. Also ich bin kein Jude, oder? Und er ist auch für mich gestorben. Aber er ist auch für jeden Einzelnen aus Israel gestorben. Und er ist sogar für die Nation gestorben, wo er noch eine Zukunft hat. Das ist etwas Wunderbares. Und so ist er eben jetzt Licht für alle Nationen. Und heute leben wir in einer Zeit, wo wir sagen können, tatsächlich das Licht des Evangeliums ist zu allen Nationen durchgedrungen. Noch nicht zu allen Stämmen, aber zu allen Nationen. Und das ist wirklich wunderbar. Und heute haben wir auch die Möglichkeit, gerade durch die sozialen Medien, durch das Internet, dass das eben auch Grenzen durchschreiten kann, die Menschen aufrichten. So viele Menschen in der muslimischen Welt, ich habe letztens auch wieder gelesen, die über die sozialen Medien das Evangelium erhalten haben und lesen konnten. Also wir sehen, das Licht ist da. Und du und ich, wir sind auch berufen, Licht zu sein. Licht in dieser Welt. Und er hat uns auch aufgerufen, bevor Jesus aufgefahren ist in den Himmel, darum gehe zu allen Völkern, mach die Menschen zu meinen Jüngern, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. So bist du und ich, wir sind aufgerufen, unseren Köcher zu nehmen und mit vielen guten Pfeilen hier zu füllen. Pfeilen von Worten aus dem Wort Gottes, die wir geführt durch den Heiligen Geist im richtigen Moment, im richtigen Ort abschießen dürfen. Worte eben des Heils, die für alle Nationen da sind. Und das ist die beste Botschaft, die wir haben. Ich möchte gerne mit Gebet schließen. Herr Jesus, hilf uns, dass wir dir gut zuhören, dass wir aufmerksam sind und deine Worte, die Bibel, in uns aufnehmen. Gib uns den Mut, die Kraft und Weisheit, um dein Wort in unserer Umgebung weiterzugeben und Menschen zu deinen Jüngern zu machen. Schenke uns auch neu eine geistliche Erweckung, sei das hier in Rheineck, sei es in St. Gallen, in der Schweiz. Und sei uns gnädig. Und lass unseren Köcher voll sein von den guten Pfeilen von deinem Wort. Amen.